Fünfte Folge: Das Geheimnis. Ordnen wir also unsere Sinne, ehe das Geheimnis von der Affenpfote verraten wird. Und da man ein verheddertes Wollknäuel auch vom äußersten Fädchen bis zum Anfang der Knotelei aufzurollen pflegt, sei die Geschichte noch einmal kurz erzählt. Und zwar von hinten nach vorn. Die Moorfee strich, wie gesagt, mit ihren drei langen Zungen über ihren Leib hinweg, um sich in einen Knüppel zu verwandeln. Die provozierenden Beleidigungen des Jungen hatten sie schwer getroffen. Von wegen, sie sei schwach und feige, dumm und böse und könne zwar alte Männer und kleine Kinder in Knüppel und Stöcke verwandeln, aber nicht sich selbst. Natürlich hatte der Junge diese raffinierte Idee nicht irgendwo in einer Mülltonne gefunden, sondern in Arabien. Genauer, in dem Märchen aus Tausend und einer Nacht, wo der Fischer den bösen Geist ähnlich überlistet und die Flasche einfach fest verschließt, nachdem sich der Dämon in sie zurückverwandelt hatte. Warum aber das Ganze? Nun, das Monstrum war bekanntlich schon bis auf den Hof der Schule des Jungen gelangt. Ja, von dem Alten und seinem kleinen Begleiter bis dorthin geführt worden. Und zwar mit dem Versprechen, einige hundert Kinder verspeisen zu dürfen. Nur deswegen hatte das Ungeheuer die beiden aus der Höhle tief unten im Moor zurück auf die Erdoberfläche gebracht. Wie aber waren ein alter Mann und ein kleiner Junge in diese Höhle geraten? Und was hat das alles mit einer Affenpfote zu tun? Und wieso? Oh je, es scheint doch leichter zu sein, ein verheddertes Wollknäuel feinsäuberlich aufzurollen, als eine Geschichte von hinten nach vorne zu erzählen. Noch dazu eine Gruselgeschichte. Außerdem ist das für diejenigen, die sie von Anfang an kennen, recht langweilig. Am besten wird es sein, neu hinzugekommene Leser oder Hörer und auch diejenigen, die ihre Sinne noch einmal ordnen müssen, fangen ganz von vorne an, als der Junge aus der Schule kam und alles so wie gestern war. Rechts und links die schmalen Backsteinhäuschen hinter winzigen Vorgärten, die ersten Nebelschwaden. Einverstanden? Für die anderen aber geht es dort weiter, wo die Moorfee ihren Leib beleckte. Einmal, zweimal, dreimal. Der Junge, der Alte, die Lehrer, die Schüler kamen aus dem Staunen nicht heraus. Sogar der Rektor wurde wieder Zeuge des Geschehens. Denn gerade als die Zungen ein drittes Mal über den schuppigen Leib der Moorfee strichen und ein Knacken und Knirschen zu hören war, so als würden tausend Knochen zerbrochen, wachte der Rektor aus seiner Ohnmacht auf, starrte verständnislos zur Decke, er lag ja zwischen dem Schreibtischsessel und dem Fenster rücklings auf dem Fußboden, rappelte sich auf und weder ein Monstrum war zu sehen, noch der Schulrat zu hören. Aber ein gelblich-brauner Knüppel lag auf dem Schulhof. Zwar nicht so lang, aber gewiss so dick wie ein Baumstamm.
»Herr Schulrat«, stöhnte der Rektor, »rufen Sie das Telefon an und sagen Sie dem Ungeheuer, es soll aufhören zu lesen.«
Nun, zum Glück waren nicht alle so durcheinander wie der Leiter dieser Schule. Der Junge stieß einen kleinen Schrei aus und rief, »Los, Mann, jetzt aber Dalli!« Und das musste den Alten elektrisch aufgeladen haben. Wie ein Wiesel flitzte er quer über den Hof zum Eingang der Schule, dorthin, wo noch immer der verdutzte Hausmeister stand und eine aufgeplatzte Milchtüte in den Händen hielt. Er schrie ihm etwas zu, das so ähnlich klang wie
»In um Leben und Tod!«
und zerrte ihn zu dem schweren Knüppel zurück. Dort schien auch der wackere Ordnungsmann den Ernst der Lage zu begreifen. Die beiden packten den klotzigen Stamm, der Alte schrie »In die Heizung damit!« Der Junge rannte los, riss die Türen auf, auch die zum Keller, und Sekunden später standen sie keuchend vor dem riesigen Heizungsofen.
»Nun mach schon«, krächzte der Alte, »oder soll ich mir einen Bruch holen?«
Der Junge verstand. Er packte den gusseisernen Griff der Ofenklappe, die so groß wie eine Tischplatte war, drückte ihn mit aller Kraft nach oben und riss die Ofentüre auf. Eine glühende Hitze schlug ihm entgegen. Und ehe er den brennenden Koksberg genauer betrachten konnte, schrie der Alte:
Mach Platz, Herrgott, nochmal!
Der Junge sprang zur Seite. Die Männer riefen wie auf Kommando:
Ho, ruck!
Der Baumstamm flog in den Ofen und der Alte schlug die schwere Klappe zu.
Festhalten!
Schrie er. Und das war eine gute Warnung. Denn obwohl sich der Hausmeister wie ein Berserker gegen den Alten stemmte und dieser den Griff mit beiden Händen fest gegen die Ofenklappe presste, drückte eine unbändige Kraft von innen gegen die verschlossene Tür. Ja, der riesige Ofen begann zu zittern und zu beben. Ein ohrenbetäubendes Zischen war zu hören, ein Krachen, als würden Balken bersten, ein Flackern und Lodern war zu spüren, so dass man meinen konnte, ein ganzer Wald stünde in Flammen. Fast schien es, als würde die Klappe aufspringen, der Ofen explodieren, die Glut in die Luft fliegen. Das Schulhaus vibrierte. Und viele behaupteten später, sie hätten den tierischen Schrei, der aus dem Heizungskeller kam, bis in den dritten Stock, bis in den Biologieraum gehört. Vielleicht war das etwas übertrieben, aber furchtbar war er schon. Dieser Schrei, den die Moorfee ausstieß, ehe sie erbärmlich verbrannte. Nur die neue Schülerin blieb ruhig und gelassen. Während die anderen sich irgendwo festhielten, versteckten, aneinanderklammerten, während der Rektor ein zweites Mal in Ohnmacht fiel, Dr. Engel mit dem Zeigestock quer im Mund über den Flur zum Lehrerzimmer robbte, angeblich um von dort Verstärkung zu holen, und während Mrs. Florence hinter die große Erdkundekarte geflüchtet war und dort ohne jeden Grund das große 1x1 aufsagte, schaute die neue Schülerin lächelnd aus dem Fenster. Deshalb war sie auch die Einzige, die mitbekam, wie dreimal ruckartig gelblich-brauner Rauch aus dem Schornstein entwich, einige Meter in die Luft stieg und sich in der klaren Herbstluft zu einem Tier formte, das aussah wie, ja, wie ein Kamel. »Das eiserne Kamel«, murmelte das Mädchen. Und sein Lächeln wurde stärker. Natürlich, das eiserne Kamel, sagte es ein zweites Mal. Genau heute in 30 Jahren wird es wiederkommen. Und kaum hatte es diese Prophezeiung gemacht, stieg der Rauch in die Höhe und ein kräftiger Wind wehte ihn fort, weit, weit fort. 30 Jahre. 30 Jahre? Was hatte die Moorfee dem Jungen geantwortet? Ja, richtig.
Frage deinen Vater nach dem goldenen Pennystück, dann wirst du das Geheimnis der Affenpfote erfahren. Aber frage ihn noch heute danach, denn diese Frage führt nur alle 30 Jahre zu ihrer Antwort.
Es galt also, keine Zeit zu verlieren, wenn der Junge nicht 30 Jahre warten wollte. Denn obgleich die Moorfee verbrannt und keinem Schüler ein Haar gekrümmt worden war, hatte die Affenpfote noch nichts, fast noch nichts, von ihrem Geheimnis preisgegeben. Lassen wir also die Schule Schule sein. Der Rektor kam wieder zu sich. Mrs. Florence hörte auch irgendwann auf, das große 1x1 daher zu sagen. Und sogar Dr. Engel musste spätestens dann einsehen, dass er nicht mehr Leutnant in der Army, sondern Englischlehrer an einer Schule war, als die Schüler aus den Klassenzimmern über die Flure und die Treppen hinunter nach draußen stürzten. Bravo! Prima! Toll! Und ähnliches schrien, den Jungen auf die Schultern nahmen, im Triumphzug über den Schulhof trugen und natürlich 1000 Fragen beantwortet haben wollten. verlassen wir die Schule und eilen wir in die Broomleaf Road Nummer 44, wo der Junge wohnte und einem nachdenklichen Vater sowie einer schweigsamen Mutter gegenüber saß. So, so. Du hast also die Affenpfote gefunden? In einer Mülltonne? Und sie wollte dir schon in der ersten Nacht an die Gurgel? Ja, antwortete der Junge. Und du hast auf sie geschossen, Daddy, nicht wahr? Nun, murmelte der Vater, was sollte ich denn sonst tun? Aber dass du dann dem alten Mann begegnet bist und in die Höhle der Moorfee verschleppt wurdest, das habe ich nicht gewollt. Glaube mir, das habe ich nicht gewollt. Warum hast du das alles nur für mich getan, mein Junge? Weil ich dir helfen wollte, Daddy. Denn das merkte ja ein Blinder, dass mit dir etwas nicht in Ordnung war. Wieso? Fragte der Vater zurück und tat so, als wäre er kein bisschen traurig gewesen und hätte seine linke Hand nie verborgen gehalten. Sag mir, was mit dieser Affenpfote los ist, Daddy? Was für ein Geheimnis steckt dahinter? Oder muss ich dich erst an das Pennystück erinnern? An das goldene Pennystück? Der Vater war blass geworden. Kaum hatte der Junge das Wort Pennystück ausgesprochen. Ungläubig starrte er den Jungen an und fragte: Was weißt du von dem Pennystück? Alles, flunkerte der Junge, zum ersten Mal ohne rot zu werden. Alles? Aber du musst es mir erzählen, sonst lösen wir das Rätsel von der Affenpfote nie. Das hat die Moorfee klipp und klar gesagt. Du musst mir alles erzählen, hörst du? Einen Augenblick schien der Vater zu schwanken. Dann gab er sich einen Ruck, stand auf und meinte: Nun gut, komm, wir fahren mit dem Wagen, zieh dir was über. Und dann erlebte der Junge die seltsamste Autofahrt seines Lebens. Und atemlos hörte er seinem Vater zu, der ihm alles, aber auch wirklich alles erzählte. Oder war es eher eine Beichte, die er ablegte? Sie fuhren weit mehr als eine Stunde, über Lancaster hinaus, die schmale Landstraße entlang, Richtung London. Der Vater kannte sich hier aus. Kreuz und quer, kleine Nebenstraßen benutzend, steuerte er den Stadtteil Londons an, der schon so oft Schauplatz gruseliger Ereignisse gewesen ist. Soho war das Ziel der Fahrt. Hinter den Lagerschuppen, gegenüber der Kneipe Pim's Pub, überquerte der Wagen die Victoria Street und bog in eine schmale Einbahnstraße. Der Vater schaute links aus dem heruntergekurbelten Fenster und murmelte: 6, 8, 10, 12. Here it is, number 18. Es war schon dunkel und eine feuchte Kühle stand in der Straße, als die beiden ausstiegen und auf das Haus Nummer 18 zugingen. Von der nahen Themse her schrien die Signalhörner der Schlepper und Dampfer. Und angespannt starrten die Augen der Kapitäne hinaus auf das Wasser durch die neblig feuchten Luftschwaden hindurch. Der Vater ließ das Feuerzeug ein paar Mal aufschnappen, um die Namen am Klingelbrett zu entziffern. Walker John, Flimmer Cathy, Beagle Phil, Rottercute. Ich hab ihn. Rottercute. Peter Rottercute. Wir nannten ihn natürlich Roti, Peter Roti. Denn wer will seinen Klassenkameraden schon Rottercute nennen? Peter Rottercute. Das klingt ja wie... Der Vater lachte verlegen und drückte den Knopf der Klingel. Er drückte ein zweites Mal. Und dann schnarrte der Türschließer. Ein halbdunkler Hausflur nahm sie auf. Die Treppe war so schmal, dass der Junge hinter seinem Vater hergehen musste. Drei Stockwerke stiegen sie hoch, und gerade als der Vater sagte, hier muss es sein, wurde die Tür geöffnet und ein Kopf schaute heraus, staunte und rief dann plötzlich,
Nein, das kann doch nicht wahr sein. Bist du's wirklich?
Na klar doch, antwortete der Vater. Ich bin's, Roti. Und dies hier ist mein Junge. Die Tür wurde aufgerissen und ein großer, schon etwas ältlich wirkender Mann stürzte heraus, dem Vater direkt in die Arme.
Das kann doch nicht wahr sein! Mein Gott, wie lange ist das her? Mein bester Schulfreund kommt mich besuchen! Nach so vielen Jahren! Das gibt's doch gar nicht!
Und immer wieder warf der große, hagere Mann seine langen, dünnen Arme um den Vater, drückte ihn an seine Brust, schob ihn wieder fort, betrachtete ihn ungläubig, drückte ihn wieder an sich und rief erneut:
Das kann doch nicht wahr sein! Mein Gott, eine Ewigkeit haben wir uns nicht gesehen! Mein bester Freund!
Nun lass deinen besten Freund mal ein bisschen Luft holen, Peter Rottercute, sonst hast du ihn gleich erstickt.
Oh, entschuldigt,
meinte der offensichtlich tief bewegte Mr. Rottercute.
Kommt doch herein! Erzählt, was führt euch zu mir?
Woher weißt du, wo ich wohne?
Mein Gott, lass dich anschauen! Das darf doch nicht wahr sein.
So ging das noch eine Zeit lang. Und der Junge hörte zu, wie die beiden Männer Geschichten von früher erzählten.
Weißt du noch?
Na klar doch.
Und erinnerst du dich noch?
Ja, natürlich. So ging das auch eine Zeit lang. Und plötzlich war sie heraus, die Frage.
Aber jetzt sag mal, warum bist du eigentlich hier?
Niemand konnte die Frage überhören oder gar zur Seite schieben.
Nun, druckste der Vater. Die Sache ist die. Und der Umstand ist der,
unterbrach Mr. Rottercute ärgerlich.
Sag mal, haben wir beide je so blöde um was herumgeredet? Du weißt, dass du mir alles sagen kannst.
Nun ja, meinte der Vater. Es ist nicht leicht.
Aber so schwer, dass eine Freundschaft zerbrechen könnte, ist es gewiss nicht.
Wenn ja, dann war unsere Freundschaft nicht viel wert.
Nun, fuhr der Vater fort und schaute seinen Sohn an.
Mein Junge hatte in den letzten Tagen und Wochen ein schreckliches Abenteuer zu erleben. Er hat die Affenpfote gefunden und wurde von der Moorfee verschleppt.
Was denn für eine Affenpfote und was denn für eine Moorfee?
Nun, das war so. Ach, das tut jetzt nichts zur Sache. Das ist eine lange Geschichte, die wir dir erzählen, wenn du uns in Rickstones besuchst.
Aber wie soll ich denn verstehen, warum du auf einmal hier auftauchst, wenn du mir nicht...
Höre zu, Peter Roti, und unterbrich mich jetzt nicht. Sonst weiß ich nicht, ob ich die Sache zu Ende bringe. Einverstanden?
Okay,
antwortete Mr. Rottercute und schaute skeptisch drein.
Erinnerst du dich an das Pennystück?
Begann der Vater zu erzählen.
Das goldene Pennystück, das...
Das ich verloren hatte?
Nein, nicht verloren, Roti,
widersprach der Vater und schaute empört auf seinen Freund, der ihn nun doch unterbrochen hatte und erschrocken,
Entschuldigung,
murmelte.
Du hattest es nicht verloren, Roti, obgleich das alle glaubten.
Und auch am Nachmittag, als wir anderen zum Drachensteigen auf die Moorwiese gingen, hast du umsonst den ganzen Schulweg abgesucht. Und du hast auch völlig umsonst in der Schule vom Keller bis zum Dach herumgestöbert. Denn du konntest es nicht finden. Du hattest es nämlich nicht verloren, sondern... Es wurde dir gestohlen.
Oh,
hauchte Mr. Rottercute und sein schmaler Kopf zitterte.
Ja, jemand hat dir dieses wertvolle Erbstück gestohlen. In einem Anfall von Neid und Besitzgier einfach weggenommen und dann keinen Mut gehabt, es zurückzugeben. Zwar deine Adresse später immer mit sich herumgeschleppt, doch nie die Kraft gefunden, dir die Münze zurückzugeben. Und er muss dir das gestohlene Pennystück persönlich zurückgeben. Sonst endet der Fluch nicht, der auf ihm lastet. Denn seit diesem schändlichen Diebstahl, Roti,
wächst diesem Menschen jedes Jahr in der ersten Vollmondnacht nach diesem denkwürdigen Ereignis eine Affenpfote.
Oh Gott,
murmelte Mr. Rotacute und er zitterte am ganzen Körper. Auch der Vater war leichenblass geworden. Dann atmete er tief ein und aus, griff in seine Jackentasche und legte ein goldenes Pennystück auf den Tisch. Und wer je in England war, weiß, dass dort die Pennys größer sind als hier die 5-Mark-Stücke. Wie vom Schlag getroffen, schaute Mr. Rotacute auf die Münze, dann auf seinen Freund und dann auf den Jungen.
»Du?«
fragte er ungläubig.
»Du?«
»Ja, ich«, antwortete der Vater. »Ich habe die Münze genommen, gestohlen, meinem besten Freund gestohlen.« Und dann geschah etwas, das den Jungen fast noch mehr überraschte als alle bisherigen Erlebnisse, und die waren ja nun, weiß Gott, nicht gerade langweilig gewesen. Plötzlich lagen sich nämlich die beiden Männer in den Armen. Man hörte sie immer wieder murmeln und stöhnen.
»Ach, Roti, ist ja schon gut!«
Oder
»Ich wollte nicht, Roti. Ich weiß, mein Lieber.«
Und der Junge hätte schwören können, dass sich Mr. Rotacute mindestens 2-mal die Nase schneuzte und der Vater sogar Tränen in den Augen hatte. Dass die beiden dann noch mindestens eine halbe Flasche Whisky tranken, allmählich fröhlicher wurden und neuerlich von früher erzählten, sich umständlich und nach vielen Umarmungen endlich verabschiedeten, dass der Vater im Auto Lieder sang, und zwar ausgerechnet Kirchen- und Weihnachtslieder, dass die Mutter noch bis tief in die Nacht mit dem Vater redete, all das soll hier nicht weiter erzählt werden. Tatsache ist, dass seit diesem Abend kein Junge mehr eine Affenpfote gefunden hat, kein Vater mehr seine linke Hand verstecken musste, kein Kind mehr auf der Moorwiese je ein Monstrum sah, dass kein Lehrer einen Zeigestock mit einem Gewehr verwechselt hat, keine Lehrerin sich einen Papierkorb über den Kopf zu stülpen brauchte und auch kein Rektor
»Ungeheuer, Wahnsinn, Irre!«
schrie, nur weil er gerade mit dem Schulrat telefonierte und auf dem Schulhof ein Monster sah, das vom Hausmeister mit Milch- und Kakaotüten beworfen wurde. Nein, nein, all das ist nicht mehr passiert. Und doch muss man vorsichtig sein, lieber nicht in Mülltonnen schauen und vor allem nicht auf einsamen Moorwiesen Drachen steigen lassen oder um Mitternacht, wenn der Vollmond scheint, aus dem Hause gehen. Lieber nicht. Man kann ja nie wissen. Nun steht das Wichtigste in einer normalen Geschichte immer am Anfang, im sogenannten Vorwort. Da dies hier aber keine gewöhnliche, sondern eine Geschichte zum Gruseln ist, kommt das Wichtigste zum Schluss. Erstens hat sich der Autor bei allen faulen, bequemen und häufig verreisenden Studenten der Ruhr-Universität Bochum zu bedanken. Ganz recht, bei allen faulen, bequemen und häufig verreisenden Studenten. Und da an der Bochumer Uni über 30.000 junge Leute studieren, gilt dieser Dank recht vielen. Denn ohne ihre Abwesenheit hätte er gar nicht in so großer Ruhe und Stille in der Bibliothek des Theologischen Instituts sitzen und schreiben können. Dort oben im 6. Stock des GA-Gebäudes störte wirklich nur das gelegentliche Rascheln des Schokoladenpapiers, mit dem die Bibliothekarin ab und zu dokumentierte, dass außer dem Autor noch ein zweites Wesen zwischen 70.000 Büchern hockte. Zweitens bedankt sich R.W. bei den Schülerinnen und Schülern der Gesamtschule, an der die Affenpfote in vielen Klassen erzählt wurde. Sie haben darauf bestanden, hartnäckig wie sie sind, dass die Geschichte aufgeschrieben und gedruckt wird. Und schließlich sind meine beiden Kinder die ersten und besten Kritiker gewesen. Ohne sie hätte ich mich kaum getraut, diese unheimliche Geschichte anderen zu erzählen. Eigentlich ist sie ja noch gar nicht zu Ende. Wer sich an das lächelnde Gesicht und die seltsame Bemerkung der neuen Schülerin erinnert, ahnt dies. dass aus einem Jungen und einem Mädchen irgendwann ein Mann und eine Frau wird, die sogar heiraten und wiederum ein Kind haben können, dass genau 30 Jahre später ein seltsames Rauchgebilde in einem Land niederkommen kann, das zwar weit von England entfernt, aber sehr nah an dieser Geschichte hier ist, dass dieses neue Abenteuer kein Junge, sondern ein Mädchen erleben wird und dass diese Fortsetzungsgeschichte nicht Die Affenpfote zweiter Teil heißt, sondern Das eiserne Kamel. Aber ich warne Leute mit schwachen Nerven, denn diese Geschichte ist so gruselig, dass sie nur lesen sollte, wer sich traut, einem Ungeheuer, das sich abwechselnd in einen Schakal, eine Hyäne und eine Riesenspinne verwandeln kann, dass diese Geschichte wirklich nur lesen sollte, wer sich traut, diesem Ungeheuer ein goldenes Pennystück abzujagen. Wieso? Warum? Weshalb? Well, that's another story. Sie hörten Die Affenpfote von Rainer Winkel in einer Fassung als Musikbuch zugunsten der Comenius-Stiftung unter www.comenius-stiftung.de. Sprecher und Musik: Thorsten Fischer. Tontechnik: Luca Sarah.